The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam auch in dieses Jahr. Heute ist Montag, der 5. Januar. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein gutes, ein vitales und ein friedliches neues Jahr. Tja, wer weiß, wozu wir diese guten Wünsche nochmal gebrauchen können.
It's 9 a.m. on the East Coast, and if you're just joining us this morning, we have major breaking news.
President Trump just announced on social media that Venezuelan President Nicolas Maduro has been captured and flown out of the country.
Diese breaking news halten die Welt in Atem. Donald Trump hat die Hauptstadt von Venezuela angreifen lassen und den Machthaber Nicolas Maduro plus seine Frau in einer, man muss schon sagen, spektakulären Militäroperation aus Caracas in die USA direkt nach New York gebracht. Und dort wird dem Mann jetzt der Prozess gemacht, der Vorwurf, Maduro sei Kopf eines großen Drogenkartells.
Maduro und Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton. For their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens.
Es gibt auch viel Kritik, ist ja klar, Truppen in ein fremdes Land zu schicken und mit Gewalt den Machthaber rausholen. Das läuft normalerweise unter der Bezeichnung Entführung. Experten sehen darin also einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Aber heute Morgen sollten wir tapfer sein, denn das Schöne und das Böse sind in der Welt der Politik durch eine innere Logik verbunden. Eine Logik, von der viele wünschten, sie würde gar nicht existieren. Denn einerseits legt der Westen Wert auf seine Liberalität und seine Empathie. Wir schauen respektvoller auf Minderheiten, als wir das vielleicht gestern noch getan haben. Der gewaltfreie, der regelbasierte Umgang mit Menschen, auch mit Menschen verschiedenen Glaubens, verschiedene Hautfarben und Herkünfte, wurde mittlerweile zur Leitkultur westlicher Gesellschaften. Und daneben gibt es eben die zweite Logik. Hier geht es nicht sensibel, sondern hier geht es brutal zu. Hier gilt nicht die Charta der Menschenrechte, sondern Darwins Gesetz des Dschungels. Strategisch kaltschnäuzig der Stärkere gewinnt. Aber diese zweite Welt, die Welt der Machtpolitik, beschützt die erste Welt, die Welt der Moral. Moral ohne Macht führt oft zu Gewalt, hat Hannah Arendt zu Recht angemerkt. Denn die Regeln der ach so regelbasierten Welt, sie wurden auch schon vom Westen nie sonderlich geachtet. Von den Russen sowieso nicht, von den Deutschen im Übrigen vor 45 auch nicht und von den USA von 45 bis heute ebenfalls nicht. Den Vietnamkrieg beispielsweise hat keine Vereinte Nation je genehmigt. Amerika kämpfte gegen den Kommunismus oder was man dafür hielt. Die Bilanz war brutal. 1,2 Millionen Vietnamesen starben und rund 60.000 US-Soldaten. Ausgerechnet der erzkonservative Richard Nixon zog dann Anfang der 70er Jahre die Notbremse und die USA aus dem Krieg wieder ab, genau wie er es einst versprochen hatte.
And I pledge to you tonight that the first priority foreign policy objective of our next administration will to be bring an honorable end to the war in Vietnam.
Auch die US-Intervention im Irak erfolgte ohne UN-Mandat. Das war 2003. Zwei Jahre nach 9/11 im War on Terror wollte man öffentlich Vergeltung für die Menschen, die die Terroristen von Al-Qaida mit ihren Flugzeugen ermordet hatten. Und Al-Qaida, die sah die amerikanische Regierung durch den irakischen Diktator Saddam Hussein unterstützt. Belege dafür gab es damals nicht. Der Diktator wurde gestürzt ohne Mandat der UN und somit völkerrechtswidrig die Massenvernichtungswaffen, die die amerikanische Regierung zwischenzeitlich erfunden hatte, wurden dann auch nie gefunden. Al-Qaida war nicht besiegt. In der Nacht auf den 2. Mai 2011 brachte ihn dann die neue amerikanische Regierung unter Führung von Barack Obama um. Jenen Mann, nämlich Osama bin Laden, der in den USA zum Sinnbild des Bösen geworden war.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida.
In der streng geheimen Operation unter dem Kommando der CIA drang eine Spezialeinheit der Navy SEALs in den Zufluchtsort von Bin Laden, das war im Norden Pakistans, ein. Die 79 Soldaten erschossen den Terrorchef und 4 weitere Menschen. Ob er selbst bewaffnet war oder nicht, darüber gibt es widersprüchliche Darstellungen. Die USA rechtfertigten die Operation, ganz rechtsstaatlich, ohne Gerichtsentscheid, mit Selbstverteidigung. Auch der Coup gegen Maduro, ganz ohne Zustimmung von irgendwem. Also Trump bewegt sich hier ganz in der Kontinuität seiner Vorgänger. Machtpolitik pur, das wirkt, muss man sagen, das schreckt ab. Das ist die einzige Sprache, die Autokraten verstehen, weil sie ja selbst nur diese eine Sprache beherrschen. Fazit, die Trump-Doktrin, die US-Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen ins Zentrum stellt, setzt nicht auf eine regelbasierte Welt der Institution. Sie setzt auf militärische Gewalt, wirtschaftliche Protektion und die Aufteilung der Welt in Einflusszonen. Wir dürfen Trump dafür kritisieren, aber vielleicht nicht ganz so laut. Ja, wir sind sensibel, aber er ist effektiv. Seine Machtpolitik schützt auch unsere Moral. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mariana Zuniga ist eine unabhängige Journalistin aus Caracas und sie gibt uns heute Morgen Einblick über die Stimmung vor Ort.
Getting rid of Maduro doesn't mean the regime is over.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt, wie die Wall Street auf den Venezuela-Einsatz von Donald Trump reagiert. Und gemeinsam staunen wir heute Morgen mit dem Pariser Museum für moderne Kunst über eine sehr besondere Schenkung dieser Tage. Die Wirren in der Hauptstadt Caracas haben die meisten Menschen aus der Ferne mitverfolgt, wie denn sonst auf den Smartphones, in der Tagesschau und in den unzähligen YouTube-Videos von CNN. Mariana Zuniga hat das alles nicht am Bildschirm, sondern aus dem Fenster gesehen, mit eigenen Augen und Ohren. Sie ist 34 Jahre alt. Sie ist Venezolanerin, sie arbeitet als Journalistin und als Podcasterin auf Spanisch. Und ich habe sie gestern Abend angerufen, um auf Englisch dann wiederum mit ihr über ihre Gedanken und Beobachtungen zu sprechen. Hi, Mariana.
Hello, how are you?
I'm fine, but the bigger question is, how are you? The night from Friday to Saturday, something big happened in your country. The US Army stepped in with some sort of fireworks. Did you wake up?
I was asleep. I woke up around 2 a.m. in the morning with some weird noises. At the beginning, I thought they were fireworks, you know, like some kind of late fireworks from New Year's Eve. And then when I heard the second explosion and the planes, which is a sound that I've never heard before in my life, I knew what was happening because we've been kind of waiting this moment since August, September, when the operation in the Caribbean started. At that moment, I called my best friend because she lives in front La Carlota, which is a military base. And I asked her, like, what are you seeing? And she told me, I'm seeing explosions.
What was your first gut feeling? Do you thought that could be a good thing for your country, or you thought that could be a bad thing because it's an invasion-like operation?
Well, I was scared. I think even though there were some people expecting this, it doesn't feel nice. It feels actually awful to hear things exploding around you. And of course, my first feeling was to see if everyone at home were okay. I have several pets. I have 6 dogs. So I was trying to gather them all in one room. But yeah, my first feeling was feeling scared, of course.
Mariana wird gegen 2 Uhr morgens von lauten Geräuschen geweckt, erzählt sie. Erst denkt sie an ein verspätetes Silvesterfeuerwerk. Doch schnell wird ihr klar, es sind Explosionen. Flugzeuge kreisen über Caracas. Sie ruft ihre Freundin an, die gegenüber einer Militärbasis wohnt, und die bestätigt, die US-Armee hat eine Militäraktion gestartet. Mariana spürt Angst, trotz aller Anzeichen, dass dieser Moment kommen würde. Ihr erster Impuls: Familie und Haustiere in Sicherheit bringen.
How far away are you leaving your apartment from the palace where all the things happened this night?
The attacks happened in several military points around the city and around the country, in three states around the country and in several points around the city. And I'm not very far away. I would say like 20 minutes walking from one of the military bases.
Everybody in Germany and also in the Western world is now wondering, how could that be? How could that be possible that the U.S. Army captured an authoritarian dictator like Maduro without any losses on their side? What do you think is the reason that this operation was so successful?
We have to say that even though we are not sure about 100% sure about the number of losses, in Venezuela, there were casualties. I think it's because the Venezuelan army didn't respond. Not because the Venezuelan army had any chance against the states, of course, because they are very unprepared, understaffed, etc. But it's weird that an army that have protected the dictator for so long, they didn't respond. And that's one of the questions that we have today. We are asking ourselves, they didn't because they were afraid. They didn't because they were asked not to. They did it because they don't respect the command that they were told. We don't know, but yeah.
But what was the political reaction of the normal people in the streets? Do you think it was for many, maybe for millions, a kind of liberation day?
Well, right now, I think in Venezuela, there are mixed feelings. On the one hand, of course, people were happy. Maduro, the dictator, was ousted and he's going to face justice somehow. So many people thought that this could be the beginning of the end for the regime. But getting rid of Maduro doesn't mean the regime is over. Power in Venezuela is divided among several figures who remain in the country. In fact, Delcy Rodríguez, who is Maduro's vice president, she appears to be in charge now. And even Donald Trump said that his administration was in talks with her. However, it is confusing what is happening because the vice president, she appeared on public television on Saturday after Trump's speech, and she demanded the release of Maduro and his wife. And essentially, she condemned the U.S. attack. So what we Venezuelans are hearing right now from both sides is truly confusing.
Die Angriffe der US-Armee galten mehreren militärischen Einrichtungen, nicht nur in Caracas, sondern in drei Bundesstaaten des Landes. Mariana wohnt nur etwa 20 Gehminuten von einer dieser Militärbasen entfernt. Trotz des erfolgreichen Einsatzes spricht sie von gemischten Gefühlen in der Bevölkerung. Ja, Maduro wurde abgesetzt, aber das Regime sei nicht verschwunden. Machtfiguren wie die Vizepräsidentin Rodríguez sind weiter aktiv. Für viele Venezolaner bleibt die Lage unübersichtlich und ungewiss, wie es weitergeht. Trump sei umstritten, im Westen, aber eben auch bei vielen Menschen in ihrem Land. Mariana sagt, viele sehen in ihm allerdings den einzigen, der gehandelt hat, als die eigene Bevölkerung längst resignierte. Proteste wurden unterdrückt, Menschen verhaftet und die Hoffnung auf Veränderung verschwand. In die Zukunft blickt sie dennoch mit Ungewissheit.
What's the reputation of the North Americans and especially Donald Trump?
In Venezuela, I think many Venezuelans, they like Trump. Many Venezuelans, they do see what he's been doing as some kind of saving for the country.
He's a strong man. He wants more. He showed that he could make a difference.
Yeah, and many Venezuelans, like, we've been with this regime for 25 years, tired of going and protest, and we stopped protesting because it's difficult for us to keep protesting while they put people in jail, while they kill people, etc. I think many people also think that even though they don't like Trump as much, they think is the only way to get rid of this dictatorship. So that's why they are thinking, okay, we have to wait. And I'm pretty sure there's people who it's like there's mixed feelings. As I told you, there's people who is thinking, what the hell is happening? This is not what we were waiting for.
Trump, in his remarks, says that he is bombing against a kind of mafia which is controlling and working on drug trafficking to the United States. What do you know about this? What do you think? Is this government, this Maduro government, involved in the sales and shipping over of drugs?
They are talking about this cartel de los soles, right? So it's true that this cartel, this institution exists in Venezuela, but it's not a formal cartel like Sinaloa cartel or like a cartel in Mexico. It's just, for me at least, and this is my personal opinion, it's just a corruption scheme that allows that the military get involved in narco traffic and get involved on the sale of drugs, and they allowed the drug that comes from Colombia, because we don't produce cocaine in Venezuela. They allowed for all that to pass through Venezuela. Also, what is true as well, and what many people, experts on the field, says, is that the routes that take drugs to the U.S., most of the drugs that is taken through the U.S. to the U.S. from South America are going through the Pacific. The drugs that pass through Venezuela mainly goes to Europe. I'm not saying that it's not possible that some of it goes to the north, but the experts on the field said that most of the drug that passed through Venezuela goes to Europe. And I'm not saying that the Cartel de los Soles doesn't exist, but it's more... It works more like a corruption scheme, as I told you.
Okay, I understand. What's your personal expectation for the days to come? What do you think will happen tomorrow and the upcoming week?
To be honest, the situation is so volatile to me that I don't dare to predict what will happen in the coming days. It's so difficult. I'm just a journalist. I'm not an analyst. I'm not a political scientists. So I won't there. And even I think many analysts are very confused about what is happening. So I don't have the crystal ball right now.
Of course. Very interesting. Mariana, I think we definitely should be in touch over the course of the next weeks, because our listeners are interested in learning from you and other people from your country, what's going on, what will happen next. So thank you for now. Thank you for this conversation. I wish you all the best in the days to come, and let's definitely stay in touch.
Great. Thank you, Gabor. It was a pleasure.
Ich denke, die Situation in Caracas und in Venezuela insgesamt wird in den nächsten Tagen sich aufklären. Es bleibt auf jeden Fall spannend, und deshalb werden wir mit Mariana auch in dieser Woche in Kontakt bleiben.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da erklärt uns Anne Schwedt, wie sich die Militäraktion der USA auf die Börse auswirkt. Wir schalten also rüber nach New York und wünschen einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was halten die Anleger von Trumps Vorgehen in Venezuela?
Also aktuell ist die Stimmung an der Wall Street nach dem Angriff auf Venezuela erstaunlich nüchtern. Vorbörslich sind die großen Indizes quasi unverändert, also kein Risk-Off, sondern eher ein vorsichtiges Abwarten. Viele Anleger scheinen Trumps harte Worte, nämlich die USA würden Venezuela jetzt vorübergehend führen, eher als politische Rhetorik zu sehen. Außenminister Rubio hat das ja teilweise wieder relativiert, und Strategen betonen, dass Washington am Ende wohl mit Militär und Opposition über eine Art Übergangslösung verhandeln wird, statt es dann dauerhaft wirklich zu verwalten. Beim Öl blieb auch der ganz große Knall aus. Obwohl Venezuela ja über riesige Reserven verfügt, liegt die tatsächliche Förderung seit Jahren unter 1% der Weltproduktion. Entsprechend sind die Ölpreise im frühen Handel sogar leicht zurückgekommen. Das nimmt den Märkten die Angst vor einem sofortigen Preisschock an der Zapfsäule. Entscheidend wird jetzt aber, kommt es zu größeren Lieferunterbrechungen oder einer regionalen Eskalation, könnte Öl und auch Ölaktien kurzfristig deutlich anziehen und die Stimmung drehen. Anleger könnten dann aus Risikowerten raus und rein in sichere Häfen gehen. Zeichnet sich dagegen aber eine geordnete Übergangsphase ab mit der Perspektive auf mehr venezolanisches Öl in ein paar Jahren, dann bleibt der Effekt für die Weltwirtschaft wirklich überschaubar. Also man kann sagen, Trumps Vorgehen in Venezuela sorgt für politische Schlagzeilen, aber an der Wall Street dominiert im Moment noch der Blick auf die Daten, wie zum Beispiel den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Venezuela ist also bislang eher ein Hintergrundrauschen als Haupttreiber für die Kurse, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein wahrer Schatz aus der Familie des berühmten französischen Malers Matisse nun im Pariser Museum der modernen Kunst für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Matisse war ein Genie, ein Maler der klassischen Moderne, in der gleichen Schießklasse, würde ich sagen, wie Picasso. Und Matisse war ein Familienmensch. Und auch darum blieben viele seiner Werke lange in der Hand seiner Nachfahren. Vor allem die Porträts, die anrührenden Porträts seiner Tochter Marguerite, wollte Matisse nicht verkaufen. Sie war sein Lieblingsmotiv. Nach einer schweren Kinderkrankheit zeigt sich in den Bildern, wie sich das einst fröhliche Mädchen zunehmend zurückzieht und ihre Narben unter hohen Kragen verbirgt. Eine Chronik ihres Lebens, gemalt vom Vater. Trotz schwacher Gesundheit schloss sich Marguerite im Zweiten Weltkrieg dem französischen Widerstand gegen die Nazis an. Sie wurde von der Gestapo verhaftet und beinahe in ein Konzentrationslager deportiert. Auf dem Transport gelang ihr die Flucht mit Hilfe von Mitgefangenen und Widerstandskämpfern. Nur knapp überlebte sie den Krieg. Danach widmete sie sich ganz dem Werk ihres Vaters, arbeitete als seine Assistentin und auch als seine Agentin. Die aktuelle Schenkung, bei der es vor allem um sie und die Bilder mit ihr als Motiv geht, umfasst 61 Werke des Meisters. Es sind Gemälde, es sind Zeichnungen, Radierungen, Lithografien und eine Skulptur von Marguerite. Die Spenderin aus der Familie begründet ihre Geste mit Marguerites Kampf im Widerstand und ihrer Liebe zu Frankreich. Werke, die Marguerite darstellen sollen, so sagt sie, die Spenderin, in öffentlichen Sammlungen in Frankreich bleiben, besonders in Paris, der Stadt, in der Marguerite geboren und 1982 verstorben ist. Für sie ist diese Schenkung ein Akt des Gedenkens an eine weithin unbekannte Widerstandskämpferin, verewigt im edlen Pinselstrich des Vaters. Wir lernen. Noch wichtiger am gemalten Bild als der Farbton und das Licht ist die Geschichte dahinter.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man auf ewige Zeiten verdammt lang her singt und dabei als Musiker gar nicht merkt, wie lange es schon her ist, dass dieser Song erschienen ist.
Verdammt lang her.
1981 nämlich kam die Nummer raus, Bab heißt die Band und mit ihr wurde der Frontman Wolfgang Niedecken zum Star, zumindest mal in Deutschland. Die Rocker setzten mit ihrer Musik der Kölner Mundart ein Denkmal.
Verdammt lang her.
Mit diesem ersten Hit ging es für die Band so richtig durch die Decke. Sogar als Vorband der Stones durfte man kurz danach spielen, im Stadion in Köln. Ja, mehr geht nicht. Über 40 Jahre ist das alles her und die Karriere von Bab kann sich sehen lassen. Fast 30 Alben, über ein Dutzend schafften es an die Spitze der deutschen Charts. Auch dieses Jahr steht also wieder eine Tournee an. Sie trägt den Titel Zielgerade. Kein Zufall, Sänger Wolfgang Niedecken wird 75 Jahre alt und naja, er denkt wohl darüber nach, dass es irgendwann auch mal Zeit für die Rockrente sein könnte. Ich würde sagen später, jetzt noch nicht.
Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her.
Ich
wünsche Ihnen und auch ihm einen fulminanten Start in diese erste Woche des Jahres 2026. Bleiben wir einander gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Freut mich, wann ich so let's build your mortar.